Herzlich willkommen zum Känguru-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema Mental Load. Und dafür habe ich mir über Zoom eine ganz tolle Frau und Expertin zu diesem Thema eingeladen. Laura Fröhlich, herzlich willkommen.
Hallo, Golly.
Hallo. Laura, du bist Autorin, Speakerin und, wie ich es gerade auch schon angekündigt habe, Expertin für Mental Load. Du hast selber drei Kinder, richtig? Die sind wie alt?
Die sind 9, 12 und 14 Jahre alt.
Einmal die volle Bandbreite. Mit Pubertät inbegriffen.
Genau.
genau. Für alle, die den Begriff vielleicht schon oft gehört, aber nie richtig verstanden haben, was genau steckt hinter diesem Wort oder hinter den Worten Mental Load?
Also ich bezeichne es immer als die Last, an alles denken zu müssen, was so den Alltag angeht. Also viele Kleinigkeiten, an die aber gedacht und die vor allem auch eingeplant werden müssen, damit der Alltag funktioniert. Es geht los bei der Einkaufsliste, Arzttermine, Termine, die im Kalender stehen, was muss da vorbereitet, organisiert, repariert oder wie auch immer gemacht werden. Und es ist vor allem ganz wichtig, dass wir unterscheiden zwischen mitmachen und mitdenken. Ja, also dieses typische Haushaltsthema, wenn ich mitmache und auf Zuruf mal das Wohnzimmer sauge, ist es schön und gut. Aber es geht eben vor allem darum, an die Dinge zu denken. Und das kann belastend sein und vor allem gerade speziell für Frauen, die sich oft für diese Art der Arbeit zuständig fühlen, ist es dann wirklich eine Belastung, die Auswirkungen hat auf Beruf, Wohlbefinden, Körper, Geist und auch Beziehungen.
Was ich jetzt total spannend fand, also nur dieser Morgen, also wir zwei haben ja ein ganz kurzes Vorgespräch gehabt und in diesem Vorgespräch, glaube ich, haben wir schon dreimal das Thema angesprochen, also weil das und das noch gemacht werden muss oder weil wir das und das nicht mehr machen und so. Und dann dachte ich, ja, wir sind dreimal beim Mental Load und ich war heute Morgen, war ich bei meinem Osteopathen, ich brauchte etwas, um mich vom Mental Load runterzuholen. Und der hatte den Begriff noch nie gehört. Also noch nie was von Mental Load gehört. Und dann dachte ich, also jetzt gerade dachte ich, wie spannend das ist, ne? Also genau, wir uns betrifft es permanent, wir Frauen, sage ich jetzt mal, ne, in Anführungszeichen. Ne? Genau. Gab es denn bei dir einen Moment, in dem du gemerkt hast, so geht's nicht mehr weiter, ich bin total erschöpft? Und wann kam dann der Punkt, dass für dich klar war, ah, das ist ein sogenannter Mental Load?
Ja, den gab's tatsächlich, diesen Moment. Und zwar, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich mein erstes Buch geschrieben habe, und zwar so während des Familienurlaubs. Ich habe aber trotzdem Packlisten geschrieben im Vorfeld. Ich habe während des Familienurlaubs dann überlegt, was muss heute in den Rucksack rein. Ich habe dann nebenher das Buch geschrieben und die anderen auf einen Ausflug geschickt und habe gemerkt, ich habe selbst im Urlaub gar keine Zeit für mich. Und mir fehlt natürlich auch die Zeit beruflich, weil ich eben, wenn ich mich um mein Buch kümmern wollte, immer noch die Familienarbeit im Kopf hatte. Also irgendwie war das so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich habe irgendwie nie frei. Ich habe nie Zeit, mein Buch zu schreiben. Ich kann nie so richtig loslassen. Und da weiß ich noch, dass ich wirklich mal heulend in dieser Ferienwohnung saß und gesagt habe, ich will nach Hause, so geht's nicht weiter. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das dann wirklich auch anspricht. Im besten Fall passiert es erst gar nicht, dass man sich so fertig und müde und erschöpft fühlt. Aber es braucht so einen Auslöser, weil ich wirklich auch zu meinem Mann gesagt habe, das geht so nicht mehr. Wir müssen irgendwas verändern.
Ich kann mir vorstellen, beziehungsweise aus Gesprächen mit Freundinnen und Bekannten, dass das Frauen aussprechen, aber es verändert sich nichts. Also ich kenne viele, die sagen, boah, ich kann nicht mehr, ich bin total durch, ich will da nicht mehr dran denken, ich will das nicht machen, warum bleibt das alles an mir hängen? Woran liegt das?
Das liegt daran, dass wir natürlich diese Zuständigkeiten und dieses Gefühl, vor allem verantwortlich zu sein, das haben wir ja über meist Jahrzehnte hin so in uns, es hat sich so in uns festgesetzt, dass wir zwar auch selbst sagen können, ich mache das jetzt nicht mehr, aber dann wirklich zu sagen, ich fühle mich auch nicht mehr zuständig, das ist echt ein Prozess. Das heißt, wir werden als Frauen sozialisiert, fühlen uns einfach automatisch schon dadurch eher zuständig für Terminkoordination, Einkaufslisten, weil wir zum Beispiel Frauen als Vorbilder hatten, die das auch schon gemacht haben. Würden wir viel selbstverständlicher aufwachsen mit Männern, die sich kümmern, die in Elternzeit gehen, die ihre Angehörige pflegen. Wir sehen die überall beim Kümmern, so wie wir Frauen sehen. Dann würden wir uns als Frauen nicht so stark zuständig fühlen, ja? Und so entwickelt sich auch gerade in heterosexuellen Beziehungen oft so eine Dynamik. Sie fühlt sich zuständiger oder sie bekommt eher die Informationen über so Alltagsthemen. Und bei den Männern ist es so, also dass man darf es nicht so ganz pauschalisieren, weil es sich schon natürlich selbstverständlich auch im Einzelfall unterscheiden kann. Aber Männer wachsen eher auf mit Vorbildern, mit männlichen Vorbildern, die sich primär für die Erwerbsarbeit zuständig fühlen. Die wachsen auf mit Frauen, die viel der Alltagsorganisation abnehmen und sind deshalb nicht immer, aber oft weniger geübt. Ja, und jetzt hat sich sowas so verfestigt in unserem Kopf, dieses Zuständigkeitsgefühl, dass wir dann im Alltag merken, aha, ich als Frau, und so habe ich es auch selbst gemerkt, werde eher angerufen, angeschrieben, wenn es um Kinder und Alltagsorga geht. Mein Mann fühlt sich immer wesentlich stärker zuständig für seine beruflichen Aufgaben, weil er natürlich auch aufgewachsen ist mit dieser Erwartungshaltung, Männer müssen die Familie finanziell versorgen. Und das ist jetzt so ein bisschen Stereotyp, was ich erzähle, trifft aber gerade in heterosexuellen Paarbeziehungen oft auf die Menschen zu. Und das jetzt zu verändern, das ist ein knallharter Prozess, der kostet viel Kraft und Geduld und deshalb ist es total schwer, da rauszukommen. Ich möchte aber trotzdem Mut machen, weil es sich sehr, sehr lohnt.
Aber wie kann ich das verändern? Jetzt mal ganz praktisch. Also das stimmt, was du sagst, ne? Dieses verantwortlich fühlen und dieser Prozess dann zu sagen, okay, es ist nicht meins. Es ist mir jetzt egal, wie mein Mann das mit den Kindern macht. Es ist mir jetzt egal, welche Jacke er kauft. Ich habe ihn dann losgeschickt, um eine Jacke zu kaufen und dann kommen die mit einer total, also mit einer total verrückten Jacke an, so. Und da einfach loszulassen und zu sagen, es ist nicht meins, ich gebe das jetzt ab oder er denkt mit und macht es in einer heteronormativen Familie jetzt, ne? Da rede ich von. Warum? Ach so, an der Stelle, warum gibt es denn da eigentlich einen Unterschied?
Ja, das kann man auch durch Studien sehen, dass wenn ein Mann und eine Frau zusammen einen Haushalt teilen, dass sich die Frau eher zuständig fühlt. Also man hat da Studien, die zeigen, zwei Personen, Mann und Frau, arbeiten beide in Vollzeit. Sie trägt einen viel größeren Anteil des Mental Load. Damit möchte ich nicht sagen, dass die Männer da nicht willig zu sind, aber aus besagten Gründen verteilt sich das bei Männern und Frauen eher auf Lasten der Frauen. Und in gleichgeschlechtlichen Beziehungen gibt es sicher auch das Thema Mental Load und eine Person trägt mehr davon. Da kommen die beiden aber, das zeigen Studien, und zwar auch, es gibt eine interessante Doktorarbeit darüber, die zeigen, dass sich gleichgeschlechtliche Paare leichter wieder über eine neue Arbeitsteilung einigen können, weil da eben diese Stereotype Mann-Frau intern in der Beziehung nicht so eine starke Rolle spielen. Wir müssen natürlich immer unterscheiden zwischen Studienlage und individuellen Menschen, ne? Das kann auch wieder im Einzelfall anders sein. Aber das ist ganz interessant, dass es da Studien zu gibt, weil wir dann diese Muster besser verstehen. Also Mann trifft auf Frau, sie fühlt sich eher zuständig. Und jetzt hast du dieses schöne Beispiel mit der Jacke gebracht und ich fühle das total. Wir hatten das gleiche Thema. Die Family kam dann mit einer schwarzen Winterjacke nach Hause und ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil die Kinder fahren mit dem Fahrrad zur Schule und ich dachte, super, schwarze Winterjacke und so weiter. Genau, und sich jetzt nicht zuständig zu fühlen, da ist es ganz wichtig, dass wir so ein bisschen die Emotionen trennen von dem Organisatorischen, von der Theorie. Das heißt, ich weiß, ich als Mutter fühle mich total zuständig, auch weil von außen sonst gleich kommt, ja wie, ich sehe dich ja nie im Kindergarten, was ist denn mit dir los? Also diese Schuldgefühle. Ich trenne es mal und sage, so, wir gucken jetzt wie so eine Unternehmensberatung auf unseren Alltag. Ja, mein Mann und ich, wir machen mal alle Aufgaben sichtbar und schreiben die auf. Alles, was uns einfällt. Es ist meist, von mir kommt dann noch mehr Input, weil mir noch mehr einfällt. Ich bin viel mehr drin im Business. Wir machen eine Liste und wir besprechen uns einmal in der Woche. Was steht auf der Liste? Was ist wichtig? Was muss nächste Woche organisiert werden? Und dann teilen wir die Aufgaben auf. Und jetzt gibt es auch zwei wichtige Dinge. Die Person, die vielleicht noch nicht so in diesem Mental Load Business ist, die muss sich schon auch committen und sagen, ich bin dabei, ich unterstütze dich in deinem Mental Load. Wir beide sind zusammen verantwortlich und du kannst dich auf mich verlassen. Auf der anderen Seite, ich sage jetzt mal typischerweise die Frauenseite, heißt aber auch, du bekommst die Aufgabe, du denkst dran und ich fange nicht an, dich zu erinnern und dir hinterher zu managen, weil ich dir damit immer das Gefühl gebe, ich vertraue dir nicht. Es werden Fehler passieren, wir werden Dinge vergessen, aber ich weiß, ich kann mich auf dich verlassen und ich versuche nicht diesen 120% Standard durchzusetzen, wie er oft so im Mütterbusiness so ein Anspruch ist. Ja, ich merke ja auch, andere Mütter haben die mega Geburtstagsparty, alle Wolle Seide Body bei den Babys, super gesunde Essensnack in der Brotbox. Ja, und ich sehe das auf Insta und auch da noch mal wahrzunehmen, das setzt mich total unter Druck als Frau. Ich distanziere mich davon. Ja, es ist mir egal, was die anderen machen. Ich schalte den ein oder anderen Insta-Kanal ab und tue mich mit Frauen zusammen, die das Gleiche wollen wie ich, nämlich nicht mehr so sehr belastet zu sein.
Und das ist jetzt quasi der Schritt, den wir als Frauen gehen, können. Was können Partner oder Freundinnen oder Familien noch konkret gemeinsam tun, um diese, ja, das ist ja eine unsichtbare Arbeit, ne? Das, wovon du jetzt auch gesprochen hast, fairer zu verteilen.
Also du hast so schön gesagt, nicht nur Partner, sondern überhaupt Familien und das Netzwerk. Denn du sprichst da was ganz Wichtiges an. Es gibt ja nicht nur diese heteronormativen Paare, sondern es gibt alleinerziehende Eltern, ganz besonders viele Frauen, über 80%. Es gibt Eltern, die überhaupt keine Kapazitäten für Babysitter oder sonstige Dienstleistungen haben, ne? Also da brauchen wir vor allem gesellschaftspolitische Lösungen, Förderung von Gleichberechtigung, Unterstützung von Alleinerziehenden und Pflegenden. Also da gibt es einfach so viel, was die Politik verändern muss, weil wir als einzelne Menschen oft gar nicht so einen Handlungsspielraum haben. Also es ist wichtig, dass wir das nicht zu sehr individualisieren und sagen, hey, du jetzt hier hörst den Podcast und jetzt pass mal auf, ich sag dir, was du veränderst und dann ist doch alles super. Auf keinen Fall. Aber jetzt nochmal, du fragst konkret, was können wir tun? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir sehen, diese Kleinfamilie ist eh kein gutes Konstrukt, um Care-Arbeit zu schaffen. Eigentlich brauchen wir ein Netzwerk. Wir tun uns zusammen. Im besten Fall sowas wie Mehrgenerationenhäuser, aber vielleicht auch im Kleinen. Ich tue mich mit anderen Eltern zusammen und wir teilen uns Hol- und Bringdienste. Wir tun uns zusammen und sprechen über diesen Druck, der Kindergeburtstage heute verbreitet. Können wir die Standards nicht senken für alle? Ja, kann ich die alleinerziehende Mutter unterstützen, die ich jeden Tag im Kindergarten sehe und die aber sicherlich nicht so gern um Hilfe bittet, weil das weiß ich auch von Alleinerziehenden, dass die trotzdem den Druck spüren, es schaffen zu müssen. Ja, wie kann ich sagen, hey, pass mal auf, wie wär's denn, wenn du dein Kind morgen mal mit mir mitgibst? Ich mach mit denen irgendwie einen schönen Nachmittag, dann kannst du mal irgendwas erledigen oder mal einen Kaffee trinken gehen. Das würde ich sagen, bedeutet auch Fürsorgearbeit verteilen. Du hast jetzt aber auch noch mal Partner angesprochen und ich beziehe mich auf das, was du vorher noch sagtest, dieser Physiotherapeut oder Osteopath, dieser Mann kannte dieses Thema nicht. Ich erwarte schon von Männern, dass sie sich mit Gleichberechtigung beschäftigen. Und damit auch mit Mental Load. Also sie sind nicht schuld an der Schieflage, aber sie sind schuld, wenn sie alles so lassen, wie es ist, wenn sie sich darauf ausruhen, dass die Schwester, die Freundin, die Ehefrau, die Mutter sich weiterhin so viel kümmert und sie sich es so ein bisschen bequem machen in dieser Ausrede, ich kann das nicht so gut. Ich bin viel zu langsam. Das ist zum Beispiel auch was, ne? Diese Diskussionen, ja, du bist viel zu schnell, du kannst es viel zu gut, was sich Frauen dann oft anhören. Da ist natürlich ein Wahrheitsgehalt dahinter, weil Frauen, die geübt sind, sind flotter und schneller. Aber das ist nicht eine Ausrede, um zu sagen, dann kümmere ich mich nicht, ne? Sondern es geht wirklich darum, und das erwarte ich von Männern generell, sich aktiv mit dem Thema zu beschäftigen und zu überlegen, was kann ich tun? Es kann in der Partnerschaft sein, es kann auch unter Geschwistern sein, wo sich auch Studien zeigen, eher die Töchter kümmern um die zu pflegenden Eltern als die Söhne. Es kann im Team sein, wo immer sie die Spülmaschine ausräumt und Kaffeebohnen kauft und wo auch er dann mal aktiv diese Aufgaben übernehmen kann. Weil ich natürlich viele Vorträge auch vor Frauen halte und die dann oft zu mir sagen, also Frau Fröhlich, das ist ja schön und gut, jetzt erklären Sie uns Mental Load, aber wir wissen es doch, bitte erklären Sie das Männern. Und das ist auch der Grund, warum ich mein Buch Familie als Team geschrieben habe, wie so eine Art Anleitung, Weil Männer, das erlebe ich schon, oft auch Schwierigkeiten haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Sie haben Sorge, das kann ich nachvollziehen, dass es bei dem Thema immer darum geht, was Männer alles nicht machen, wo sie Verantwortung nicht übernehmen, wo sie sich falsch verhalten. Und das ist nicht der Punkt, ne? Es ist nicht so, dass Männer sich falsch verhalten, sondern die Stereotype sind, finde ich, falsch. Männer werden auch oft gar nicht eingebunden, haben als Väter manchmal gar keinen Zugang zu all den Informationen. Aber ich finde, Männer müssen sich wirklich bewegen, weil Frauen keine Kraft haben, jetzt noch dieses ganze Theater immer zu erklären und aufzuzeigen.
Und wie sind wir da gelandet, wo wir heute sind? Also wo wir Frauen heute sind, das frage ich mich ganz oft.
Ja, das ist auch was typisch Deutsches, muss man sagen. Wir haben heute die Situation, dass Gott sei Dank zumindest auch in den alten Bundesländern Frauen viel stärker erwerbstätig sind als früher. In den neuen Bundesländern waren Frauen ja schon immer stärker erwerbstätig. Aber die Frauen konnten nicht in gleichem Maße Haushalt und Mental Load abgeben. Das heißt, sie müssen ja heute alles schaffen. Sie müssen erwerbstätig sein und sollen es auch, weil Thema finanzielle Abhängigkeit natürlich auch gravierend ist. Aber gleichzeitig machen wir Frauen immer noch verantwortlich, zum Beispiel für die Kinderversorgung, wenn sie Kinder haben. Oder wir erwarten, dass Töchter sich um ihre Eltern kümmern. Wir erwarten, dass Frauen tolle Geschenke organisieren und fürsorglich sind. Das heißt, Frauen müssen heute gefühlt alles schaffen. Und dazu kommt natürlich der ganze Vergleich übers Internet. Wir haben einen Backlash, also so eine Retraditionalisierung auf Instagram und auf TikTok. Junge Mädchen müssen, und es ist wirklich schlimm, sich Videos anschauen, wo Frauen das irgendwie total hypen, Hausfrau zu sein, ohne die Nachteile zu erwähnen, ohne die finanzielle Abhängigkeit, die totale Überlastung, dass wir einfach auch so meist gar nicht leben können, wie uns Influencerinnen suggerieren. Wir haben also eine hohe Erwartungshaltung, gerade auch an Eltern, und die betrifft vor allem Mütter. Man soll bedürfnisorientiert erziehen, man soll das Kind lange tragen, im Bett schlafen lassen. Frauen und gerade Mütter haben heute das Gefühl, sie dürfen überhaupt keinen Raum für sich beanspruchen. Und deshalb haben wir heute eine besonders missliche Lage. Also es wird Frauen suggeriert, ihr könnt alles haben, aber sie müssen auch alles schaffen. Und damit sind wir wieder beim Mental Load, weil nach wie vor sind es eben vor allem Frauen, die den Alltag möglich machen, ne? Die dann die Zahnspangen reinigen, die Vokabeln abfragen. Thema Stress in der Schule ist auch ganz intensiv. Und wir haben gleichzeitig aber auch gestresste Väter, um die nicht zu vergessen, die so hin und her gerissen sind zwischen diesem traditionellen Modell des Familienernährers, aber gleichzeitig merken, es wird von mir erwartet, dass ich mehr im Haushalt und bei der Kinderbetreuung anpacke. Und ich will es auch. Also Väter wollen heute Teil sein, haben aber zu wenig Vorbilder und vor allem auch beruflich noch zu wenig Möglichkeiten. Wie kann denn sowas im Alltag aussehen, dass ich 50% der unbezahlten Fürsorgearbeit übernehme? Und deshalb ist es da auch wieder wichtig, dass wir da auch politisch ansetzen und Menschen unterstützen, dass sie sich Arbeit wirklich aufteilen können.
Und jetzt hast du gerade erzählt, du hast selber drei Kinder. Wie helfen, hast du Töchter, Söhne?
Ich habe zwei Söhne und eine
Ja.
Tochter.
Und was findest du schwieriger zu erziehen, also dass sie quasi in dieses oder dieses System durchbrechen, in dem wir Frauen, Männer feststecken?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage und die ist für mich auch nicht so leicht zu beantworten. Ich merke bei uns auch, also meine Tochter ist die mittlere, ein sehr unterschiedliches Verantwortungsgefühl, obwohl mein Mann und ich tatsächlich uns die Arbeit ja sehr bewusst teilen. Also sie erleben in ihrem Alltag einen Vater, der sich kümmert, der Termine organisiert, der sie zum Kieferorthopäden bringt, der die Wäsche macht und kocht. Und trotzdem merke ich schon, dass meine Tochter mehr auf Zack ist. Das ist sicher schon auch so eine Vorbildsache, ne? Sie orientiert sich sehr an mir und ich bin eben, ich muss sagen, manchmal leider sehr auf Zack, was so den Alltag angeht. Und gleichzeitig haben die Kinder natürlich, und das macht mir große Sorgen, die merken ja nicht nur, was wir beide zu Hause machen, mein Mann und ich, sondern wie sieht's draußen in der Welt aus, ne? Die sind leider, leider alle mit Smartphones ausgestattet. Die 12- und 14-Jährigen gucken YouTube-Shorts oder sowas Und meine Tochter erzählte mir neulich von einer Influencerin, die morgens um 5 Brotdosen für ihre Kinder zubereitet, auf höchstem Niveau, ja. Und es tut mir richtig weh, dass die sich, ich sag's jetzt mal wirklich ganz derb, so einen Mist anschauen muss, ne? Auch hier wieder an alle, die zuhören. Also man wird mit solchen also mit Zumutungen konfrontiert, Brotboxen auf Niveau von, was weiß ich, einem Feinkost. Laden und dann gucken sich das Frauen an, die sagen, wie soll ich das denn jetzt noch schaffen? Ne? Bei mir gibt es eine Milchschnitte und irgendwie einen Apfel und mehr kriege ich nicht hin und fühle mich deshalb schlecht. Und die Jungs genauso werden konfrontiert mit Männlichkeitsstereotypen auf Social Media. Also ich glaube, es dauert im Schnitt 20 Minuten, bis so ein Junge irgendwelche Männervorbilder gezeigt bekommt, die sagen, Männer müssen stark sein, dürfen nicht weinen, müssen Frauen unterdrücken und so weiter. Ne? Also auch finde ich ganz, ganz schwierig. Und da immer so gegenzuarbeiten, fällt mir schwer. Und da finde ich, haben es Jungs und Mädchen beide auf ihre Weise schwer. Beide kämpfen immer noch für sich gegen diese Stereotype oder geben sich denen dann hin, weil es natürlich einfacher ist, als ständig diesen Kampf zu führen. Ich bin ein fürsorglicher Junge. Das wird mir irgendwie als seltsam gespiegelt auf dem Pausenhof. Oder ich bin ein Mädchen, das sich nicht für Brotboxen und Kinder interessiert. Auch das wird wieder komisch wahrgenommen. Und deshalb ist es, finde ich, echt ein ganz schöner Kampf, der mir auch wehtut. Aber vielleicht auch nochmal, weil du wahrscheinlich auch meinst, wie beziehe ich Kinder mit ein? Also wir haben ganz klare Absprachen. Sonntags besprechen wir uns. Es werden Aufgaben verteilt. Ein Kind hat irgendwie Katzendienst, eins hat Wäschedienst. Dazu gehört dann Schmutzwäsche einsammeln und zusammen mit uns Wäsche waschen. Und trotzdem, damit jetzt nicht das falsch verstanden wird an alle Zuhörenden, funktioniert es natürlich auch immer so mittel. Ja, die Kinder haben keine Lust. Die Wäsche liegt doch rum. Die Schmutzsocken finde ich in den Ecken. Ich ärgere mich. Aber ich merke, dass trotzdem dieses regelmäßige Einbeziehen auch meine Erwartungshaltung an die Kinder. Ich erwarte, dass ihr hier ein Teil seid, dass es immer noch die bessere Variante ist, als wie ich es vielleicht früher gemacht habe. Ach komm, ich mach's schnell selber. Weil so gerade bei den Jungs entsteht oft diese Unfähigkeit, die aber nicht durch ihre Jungenhaftigkeit davon herrührt, sondern eher davon, dass wir als Eltern Jungs weniger einbinden, weil wir vielleicht denken, sie können es nicht. Dabei können die das ganz wunderbar. Jungs sind fürsorglich, Jungs können ganz toll im Haushalt dabei sein und Aufgaben übernehmen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das für uns auch so abspeichern.
Jetzt reden wir ja davon, was wir mit anderen besprechen können, um da so ein bisschen rauszukommen. Aber wie du gerade ja auch schon gesagt hast, alleinerziehende Menschen oder auch, ja, oder auch, wenn wir jetzt bei diesen Stereotypen bleiben, ne, Frauen, die einfach mit Männern zusammen sind, wo einfach auch Hopfen und Malz verloren ist. Also da kommst du auch nicht mehr ran, weil die irgendwie sich nicht bewegen wollen. Also ich würde dir jetzt sagen, weil sie irgendwie ein gewisses Alter erreicht haben und irgendwie die letzten 30 Jahre, 40, 50, 60 Jahre so gelebt haben. Aber wie komme ich selber für mich raus, wenn ich das jetzt nicht an jemanden abgeben kann, wenn ich das nicht mit jemandem teilen kann?
Ich glaube, ganz wichtig ist deshalb dieser Begriff, weil ich dann auch besser verstehe, warum bin ich so überlastet, ja? Ich habe leider vielleicht in dieser Situation niemand, mit dem ich das sonntags besprechen kann, ja? Mir fehlt Partner oder Partnerin auf Augenhöhe. Das ist ein großer Schmerz, vor allem wenn man dann noch so hört, wie es andere vielleicht leichter haben. Aber ich glaube, trotzdem ist es hilfreich, für sich selbst mal wahrzunehmen, es gibt diesen Begriff und der trifft voll und ganz auf mich zu. Ja, ich nehme wahr, dass ich belastet bin. Das ist schon manchmal ein erster Schritt, weil gerade belastete Personen, da nochmal Alleinerziehende, die ich damit meine, oft denken, was ist mit mir los? Ja, warum kriege ich es nicht hin? Warum bin ich so überlastet und schreie die Kinder an? Wenn ich jetzt merke, okay, es gibt einen Begriff, ich mache mir mal sichtbar, was ich alles so arbeite. Das ist auch was ich dann empfehle. Dann tut es schon mal gut. Also sich zum Beispiel in Workshops mache ich das immer. Ich schreibe mal ich auf einen Zettel und drumherum all die Arbeitsbereiche, die ich so bearbeite. Und dann sehe ich, wie viel das ist. Und dann sehe ich, Mensch, ist ja klar, dass ich total im Eimer bin. Und vielleicht kann ich dann, wenn ich diese Last auch mal sehe, mir abends mal gönnen, weißt du was, ich lasse das jetzt hier stehen in der Küche und ich hock mich jetzt aufs Sofa und gucke meine Lieblingsserie. Ich erlaube mir auch mal, das stehen zu lassen oder sein zu lassen. Oder ich erlaube mir, um Hilfe zu bitten, weil das ist was, was Alleinerziehende vor allem brauchen. Eine Unterstützung von außen. Vielleicht eine Beratungsstelle für Alleinerziehende gibt es in vielen Städten, in Köln sicher auch. Oder ich tue mich mit anderen Alleinerziehenden zusammen. Das ist was, was ich von Alleinerziehenden persönlich weiß. Es hilft, sich mit anderen zusammenzutun, zu sagen, hey, geht's dir auch so? Ja, es ist so ätzend, dass andere sich das teilen können, aber ich nicht. Wie machst denn du das sonntags mit den Kindern? Also dieser Austausch. Ja, und dann wirklich dieses, was Frauen, glaube ich, oft erst lernen, so Stück für Stück. Ich suche mir meinen Raum. Ja, der ist nicht so groß, wie ich ihn mir wünsche, aber ich kann vielleicht mittwochs abends Online-Yoga machen oder ich kann samstags ein halbes Stündchen mich mit dem Kaffee auf den Balkon setzen oder ich lade mir eine beste Freundin ein und wir packen alle Kinder von Fernseher und wir quatschen einfach mal wieder ein halbes Stündchen. Ne? Also dieses, wo kann ich mir Räume aufmachen, Optionen angucken und all das, deshalb finde ich den Begriff Mental Load so gut. Eröffnet sich, wenn wir diese Belastung nochmal ansprechen können. Und trotzdem nochmal, was ich auch vorher gesagt habe, wir brauchen andere Wohnformen, meiner Ansicht nach. Also diese Mehrgenerationenhäuser kenne ich selbst von meiner Mutter. Die sind wirklich ein Konzept für die Zukunft, weil da Eltern mit kleinen Kindern immer einen Babysitter finden, weil da aber auch ältere Leute oder Leute, die eine Krankheit haben, immer Unterstützung finden. Also das ist eigentlich eine Wohnform, die Fürsorgearbeit mitdenkt und wir leben aber so in unseren kleinen einzelnen Wohnungen und denken, ich muss es alles schaffen und es liegt an mir, dass ich so erschöpft bin, aber dem ist nicht so. Es liegt nicht an den einzelnen Personen, sondern eher genau an Wohnformen, an Druck, an besonders Druck auf Frauen, der in Deutschland sehr, sehr hoch ist, ne, und einfach auch an einer Politik, die Gleichberechtigung überhaupt nicht vorne auf die Agenda setzt.
Apropos Deutschland, da fällt mir jetzt noch ein, gibt es auch interkulturelle Unterschiede?
Ja, ich denke schon, weil es immer sehr stark mit den traditionellen Rollenbildern zusammenhängt. Ja, also wenn in der Kultur traditionelle Rollenbilder einfach noch viel stärker präsent sind und dass ich mich da vielleicht auch als einzelne Person nicht rausziehen kann. Also in meiner Familie fallen die alle vom Hocker, wenn ich dann als Frau sage, also ich koche hier nicht mehr. Dann ist es noch mal so, dass diese Gleichberechtigung, die vielleicht in anderen Kulturen ein Ziel ist, vielleicht nicht mein Ziel sein kann, weil ich müsste mich am Ende gegen all meine Verwandten und Familie durchsetzen. Und die Kraft habe ich nicht oder ich will das auch gar nicht. Also immer zu gucken, wo ist das in meiner Kultur irgendwie möglich und wo ist vielleicht ein Küchenmeeting in meinem Kulturkreis, in meiner Familie einfach was, was nicht funktioniert. Aber was ist dann so mein Raum, den ich für mich aufmachen kann? Wir haben dann zum Beispiel auch kulturelle, ganz andere Perspektiven, wie zum Beispiel in Skandinavien, wo Gleichberechtigung viel stärker gefördert wird, wo das in der Gesellschaft komplett gelebt wird. Und dann ist es für mich als Einzelperson ja auch viel, viel leichter, wenn ich sage, ich möchte es auch so. Wenn ich aber in einem Umfeld lebe, wo das wirklich nicht gewöhnlich ist, ist der Kampf für mich schwer und da rate ich auch, den dann nicht kämpfen zu wollen, sondern zu sagen, ich gucke, was in meinem Kulturkreis möglich ist, womit ich mich wohlfühle und jetzt nicht auf Teufel komm raus, Dinge durchzudrücken, die irgendwie unrealistisch sind und mich auch nicht durch andere dann unter Druck gesetzt fühle. Es merke ich auch von Frauen, die dann sagen, genau, ich habe einen Partner, der ist da gar nicht bereit zu und jetzt fühle ich mich auch noch schuldig, weil ich so einen Partner habe. Ne, also, dass man Frauen auch da dieses Schuldgefühl nimmt, ihr seid gar nicht schuld, ja. Und da rennen tatsächlich viele Frauen gegen Wände und dann geht es nicht drum, ey, drückt das Küchenmeeting durch, sondern guckt, was ist der Raum, den ihr euch nehmt und der kann über die Jahre auch immer weiter erweitert werden, weil wir ja doch auch lernen, es ist gut, wenn ich mich um mich kümmere, wenn ich mich an die erste Stelle setze. Ich muss es vielleicht erst lernen oder ich möchte es lernen, aber Stück für Stück gelingt es mir und da möchte ich auch nochmal Mut machen. Für mich war das am Anfang auch gar nicht so einfach und über die Jahre, die ich jetzt Mutter bin, habe ich das sehr gut gelernt und habe meine Räume gefunden.
Und genau, wenn man jetzt unbedingt etwas durchdrücken will, was nicht zu einem passt, dann ist es ja auch noch mal on top ein Thema mehr, was
Voll.
man irgendwie bearbeiten muss. Jetzt komme ich zu meiner letzten Frage. Und zwar, was wünschst du dir denn gesellschaftspolitisch, politisch, also auf anderer Ebene, dass sich diese Belastung für Frauen oder für Menschen, die diesen Mental Load haben, verändern kann.
Also ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass wir diese Fürsorgearbeit sichtbar machen als wichtige Arbeit, dass wir erstmal die Bedeutung noch mal ganz klar rausstellen, politisch und gesellschaftlich, dass ohne diese Fürsorgearbeit einfach gar nichts funktioniert und dass zu dieser Fürsorgearbeit dieses dran denken, also dieser Mental Load dazugehört. Also die Frage, wie können wir Menschen vor Mental Load schützen, die viel Fürsorgearbeit übernehmen? Wie können wir Menschen, die sich Fürsorgearbeit aufteilen wollen, unterstützen? Wie können wir auch Menschen finanziell besser absichern, die sich eben länger Elternzeit nehmen oder Angehörige pflegen, weil sie vielleicht auch bestimmte Herausforderungen haben? Krankheit, chronische Krankheiten, irgendwas, was einfach zu uns Menschen leider, leider nun mal dazugehört. Und dass wir vor allem dann auch die Erwerbsarbeit unter dieser Perspektive betrachten, ne? Also die Menschen wollen und müssen erwerbstätig sein, aber sie müssen und wollen auch Fürsorgearbeit übernehmen. Wie kann man sozusagen Vereinbarkeit wirklich leben? Und da braucht es von der Politik vernünftige Unterstützung. Es braucht ein Arbeitsumfeld, das Menschen mit Fürsorgeverantwortung unterstützt, erwerbstätig sein zu können. Und ich denke, es braucht speziell die Unterstützung für Frauen, auch mal loszulassen in dieser Fürsorgearbeit. Und es braucht Unterstützung für Männer. Wie kann man Männer mehr einbinden und sie unterstützen, mehr Fürsorgearbeit zu übernehmen? Also entgegen der stereotypen Rollenbilder arbeiten. Und vielleicht noch ein kleiner Anhang. Ich wünsche mir, dass wir in Schulen Kinder entgegen der Stereotype erziehen und unterstützen. Also Island geht da, finde ich, mit gutem Beispiel voran. Da gibt es Kurse für Jungs. Wie können sie ihre fürsorgliche Seite ausleben? Es gibt Kurse für Mädchen. Wie können sie ihre Kraft und Stärke ausleben? Also, dass Kinder geschützt werden vor diesen Stereotypen. Und da wünsche ich mir wirklich auch tatsächlich, also ich habe keinen großen Schmerz jetzt grundsätzlich mit dem Smartphone. Es gehört nun mal zu unserem Alltag dazu, aber Social Media nicht für junge Kinder, weil dieser Einfluss von Influencern und Influencerinnen, der ist wirklich schlimm. Und es tut mir für alle Jungs und Mädchen und Kinder, die sich keinem der beiden Geschlechter zuordnen, tut mir das einfach leid und weh, was denen da wieder für ein Mist aufgedrückt wird. Und wir wissen seit Jahrzehnten, dass es uns einfach nicht gut tut, in solche Schubladen gepackt zu werden.
Das war ein sehr schönes Abschlusswort. Da gehe ich voll mit. Laura, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns über dieses wirklich wichtige Thema, das wir einfach angehen müssen, zu sprechen. Danke dir.
Sehr gerne, Golly.
Genau, und an euch, liebe ZuhörerInnen, ihr könnt weitere Infos, wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr Lauras Bücher kaufen. Du, ich glaube, im Februar kommt auch ein neues Buch raus, ne? Erscheint ein neues Buch.
Ganz genau, ich bin nicht eure Feel-Good-Managerin. Da geht es vor allem um die vielen Rollen, die Frauen, also auch nicht nur Mütter, in ihrem Alltag spielen müssen. Ich habe noch Familie als Team für Paare, die sich Arbeit aufteilen. Und die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles. Da geht es um meine Geschichte.
Ich habe den Titel deines neuen Buchs gelesen und dachte, ey, das ist super. In die Welt geben. Allein der Titel ist schon super.
Freut mich.
Super, dann genau. Und weitere Infos dann auf unserer Webseite. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.